So, bevor ich heute Morgen mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich noch etwas zu unseren Erwartungshaltungen sagen. Wie sich eine Erwartungshaltung entwickelt und wie es dann sehr schnell zu einer falschen Erwartungshaltung kommt. Ich habe dazu eine Grafik gezeichnet, die ich euch kurz erklären möchte. Und zwar ist es so, ich habe hier eine grüne Wellenlinie gezeichnet. Gestern Morgen habe ich ja über die Wellen unseres Lebens gesprochen. Diese grüne Wellenlinie stellt eigentlich ganz objektiv unseren Zustand dar. Und zwar den Zustand dem Körper nach, dem Umfeld nach. Und wir sehen, es geht in unserem Leben manchmal aufwärts und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder aufwärts. Und jetzt habe ich eine rote Linie gezeichnet. Die rote Linie stellt unsere Erwartungshaltung dar. Mit anderen Worten, wenn es uns mit uns aufwärts geht, wenn es uns immer besser geht, dann steigen unsere Erwartungen in unserem Leben schneller an als unser Zustand. Das heißt, wir erwarten eigentlich immer noch mehr von unserem Leben. Ich meine jetzt mal rein auf der irdischen, materiellen Ebene, auf der psychischen Ebene. Ich meine jetzt nicht die geistliche Erwartung. Geistliche Erwartung, unsere geistliche Erwartung, die kann nicht hoch genug sein. Geistliche Erwartung, die kann nicht hoch genug sein, was aber auch bedeutet, dass wir vielleicht im materiellen, im körperlichen Bereich, dass es uns da gar nicht gut geht, obwohl wir eine ganz hohe geistliche Erwartung haben. Also die geistliche Erwartung beinhaltet nicht, dass es uns dem Leibe nach und der Seele nach immer, immer gut geht und immer noch besser geht. Das meine ich nicht. Aber jetzt die Erwartungshaltung, die hier beschrieben wird, ist die Erwartungshaltung in Bezug auf unseren Leib. Denken wir noch einmal an Palmsonntag, Einzug in Israel. Da geht es dem Volk gut, es sind alle wohlauf. Und was geschieht? Es kommt eine ganz große Erwartungshaltung in den Herrn Jesus, dass viele denken, er wird sich jetzt auf den Thron David setzen und wird uns als Volk befreien vom römischen Joch. Das war die Erwartungshaltung. Dann geschieht Folgendes, es passiert nichts. Jesus setzt sich nicht auf den Thron Davids. Dann geht es da irgendwie ein Stück weit runter oder äußerlich kommt eine gewisse Unzufriedenheit. Die Erwartungshaltung, die hinkt natürlich dann ein Stück weit hinterher. Die Erwartungshaltung ist aber immer noch hoch und geht dann aber rapide zurück. Ich möchte das noch an einem anderen Beispiel deutlich machen. Es geht mir geschäftlich, geht es mir sehr gut, es geht aufwärts und meine Erwartungshaltung wird entsprechend groß. Aha, jetzt werde ich immer reicher, jetzt geht es mir immer besser, ich werde immer erfolgreicher. Und wenn es dann wieder zurückgeht, dann ist die Erwartungshaltung vielleicht noch da oben, hinkt irgendwie hinterher. Und was geschieht dann? Dann geschieht Folgendes. Die blaue Linie stellt eigentlich unser Befinden dar. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Zustand da ist und die Erwartungshaltung hier oben, ist unser Befinden entsprechend tiefer. Mit anderen Worten, je höher die Erwartungshaltung ist gegenüber dem effektiven Zustand, desto schlechter ist unser Befinden. Jetzt kommen wir hier an einen Punkt, wo es vielleicht wieder ganz leicht aufwärts geht. Die Erwartungshaltung, die sinkt rapide ab, vielleicht dann hier sogar unter den effektiven Zustand. Und was geschieht? Das Befinden wird entsprechend besser. Plötzlich kommen wir in den positiven Bereich hinein. Hier, diese rot markierte Fläche, ist der negative Bereich. Solange wir eine Erwartungshaltung haben in Bezug auf unseren Körper und auf unsere Seele, die viel höher ist als unser effektiver Zustand, ist unser seelisches Befinden eigentlich im negativen Bereich. Wenn wir jetzt hier einmal diesen Punkt anschauen, hier an diesem Punkt, ist unser Befinden eigentlich im positiven Bereich, obwohl objektiv betrachtet der Zustand hier wesentlich schlechter ist als hier. Hier ist der Zustand wesentlich besser, rein objektiv betrachtet, aber unser Befinden liegt im negativen Bereich im Gegensatz zu hier. Ich möchte das auch noch an einem Beispiel erläutern. Da ist ein Mann, der hat ein ganz, ganz hohes Einkommen, der verdient vielleicht 1 Million Euro im Jahr, und dann kommt plötzlich ein Rückschlag und er verdient nur noch in Anführungszeichen 200.000 Euro. Das ist immer noch sehr, sehr viel Geld, aber für ihn ist das ein ganz herber Rückschlag und das bedeutet in Bezug auf sein Befinden eigentlich ein großes negatives Befinden, obwohl er real gesehen noch in einem viel besseren Zustand ist. Dieser Mann kommt an einen Nullpunkt, hat fast nichts mehr und merkt, wie schlecht es ihm geht und hat eigentlich fast keine Erwartung mehr. Und dann ist er ganz positiv überrascht, dass hier in diesem Zustand, hier unten, dass es ihm da plötzlich wieder besser geht, als er erwartet hat. Und er ist in diesem Moment hier, ist er eigentlich glücklicher als hier, wo es objektiv gesehen eigentlich viel besser war. Also ihr seht, unser seelischer Zustand, unsere Befindlichkeit hängt nicht in erster Linie mit unserem Zustand zusammen, sondern vielmehr mit unserer Erwartungshaltung. Was haben wir für eine Erwartung in Bezug auf die Zukunft? Ich meine jetzt nur rein körperlich und seelisch. Haben wir da ganz hohe Erwartungen oder sind wir hier realistisch geworden, dass wir wissen, unser Leben besteht aus Wellenbewegungen und es geht darum, dass wir in unserem Leben ein Ja bekommen, wenn wir oben sind und ein Ja bekommen, wenn wir unten sind. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Also ich vermag Überfluss zu haben und ich vermag Mangel zu leiden. Und wenn wir ein Ja haben, dann passiert Folgendes, unser Leben wird sich immer mehr im positiven Bereich abspielen, obwohl es auch manchmal durchaus runtergeht. Wir werden sagen, ja, ich weiß, Gott, du lässt mir alle Dinge zum Guten zusammenwirken, weil ich dich liebe und das ist meine Zuversicht. Von dem her möchte ich ausgehen. Also diese Grafik soll uns zeigen, dass wir lernen, alles aus Gottes Händen zu nehmen und keine zu große Erwartungen haben in Bezug auf unseren leiblichen und seelischen Zustand. Jetzt möchten wir zum eigentlichen Thema kommen. Ich möchte heute Morgen über ein ganz, ganz großes Geheimnis sprechen. Und dieses ganz große Geheimnis, das liegt in einem Gegenstand verborgen. Aber zuerst will ich noch ganz kurz beten. Lieber Vater, ich möchte dir von Herzen danken, auch für diese Tage, die du hier geschenkt hast, für das Zusammensein, für die wunderbare Gemeinschaft, für die Fröhlichkeit. Wir danken dir für dein Wort, das immer wieder neu zu uns spricht. Und wirke du auch noch an diesem Morgen und auch weiterhin in diesen Tagen. Segne du auch den neuen Referenten. In besonderer Weise gib du ihm Weisheit und Vollmacht und Freudigkeit im Auftun seines Mundes. Gib Gnade jetzt auch an diesem Morgen. Rede du zu jedem Einzelnen, so wie es dir gefällt. Du alleine bist der Wirkende. Amen. Ein Gegenstand, in diesem Gegenstand,
ein alltäglicher Gegenstand liegt ein ganz großes Geheimnis. Dieser alltägliche Gegenstand ist für uns sehr wichtig geworden im alltäglichen Leben. Er hat für uns eine große oder eine wichtige Bedeutung und trotzdem denken wahrscheinlich die wenigsten von uns, dass auch in diesem Gegenstand ein ganz großes Geheimnis verborgen liegt. Ein Leben ohne diesen Gegenstand könnten wir uns schon gar nicht mehr vorstellen. Wir brauchen ihn täglich, oder die meisten von uns täglich, mehrere Male. Seine Eigenschaften sind so geheimnisvoll, dass es auch höchst interessant ist, diesen Gegenstand einmal aus geistlicher Sicht zu betrachten. Die Bibel sagt uns auch einiges über diesen Gegenstand. Und wenn ich euch jetzt den Gegenstand nenne, denkt ihr vielleicht, was gibt es denn über einen solchen schon zu sagen? Es ist ein ganz großes Geheimnis, dass unser Gott in ganz alltägliche Dinge wunderbare Erkenntnisse verborgen hat. Lernen wir über auch die ganz alltäglichen Dinge nachzudenken. Das haben sie im Alten Testament schon gemacht, wenn Jesaja beim Töpfer vorbeikam und sieht, wie er den Lehm nimmt, wie er den formt und ein Gefäß macht und dann missrät es ihm und dann macht das nochmal zusammen und bildet das nochmal neu und plötzlich macht ihm der Geist offenbar, was das Bild für eine Bedeutung hat. Es gibt Dutzende, Hunderte Bilder, Gegenstände, die eine ganz wunderbare Bedeutung haben. Und einer dieser Gegenstand heißt Spiegel. Der Spiegel, den wir eigentlich jeden Morgen benutzen, um hineinzuschauen und zu sehen, wie ist es eigentlich um uns bestellt, wie ist unser Zustand, bin ich heute schön genug, kann ich vor die anderen hintreten, wie ist meine Frisur, wie sehe ich heute aus, schon wieder ein bisschen älter, schon wieder ein bisschen mehr Falten. Ja, der Spiegel oder die Spiegelung des Wassers war früher die einzige Möglichkeit, sich selbst als lebender Mensch zu beobachten. Heute haben wir ja noch die Möglichkeit des Films, wir haben Videokameras und dann können wir uns durch den Film auch lebend beobachten. Das war früher nicht möglich, es gab also nur den Spiegel oder die Spiegelung des Wassers. Der hat sowohl die Funktion der Selbsterkennung als auch die Funktion, die Eigenschaft, Bereiche zu erblicken, die normalerweise durch ein Hindernis verdeckt sind. Ich denke, wir alle kennen das sogenannte Periskop, so ein Kasten mit so einer Röhre und dann oben nochmal so etwas und da hat es zwei Spiegel drin, hier ein Spiegel und oben ein Spiegel und wenn ich da durchschaue, dann kann ich über die Mauer schauen. Also man kann ein Hindernis umgehen und in Bereiche blicken, die normalerweise verdeckt sind. Mit einem Spiegel sehe ich um die Ecke. Weiter hat er die hochinteressante Eigenschaft, alles verkehrt darzustellen. Ihr habt euch vielleicht schon einmal gefragt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, wenn ein Ambulanzwagen vorne beschriftet ist, dann ist es ja spiegelverkehrt beschriftet. Ist es bei euch auch so?
Jetzt auch,
ja. Ist auch so. Und dann fragt man sich ja, wieso ist das eigentlich? Ja klar, im Rückspiegel sieht man dann die Beschriftung richtig. Dann kann man lesen Ambulanz. Wenn man normal draufsteht, sieht nicht alles verkehrt. Denkt man, was machen die da? Klar, wegen dem Rückspiegel. Also der Spiegel hat die Eigenschaft, alles verkehrt darzustellen. Der Spiegel waren im Altertum aus Metall gegossen und geschliffen, rund oder oval und mit einem meist reich verzierten Griff versehen. Deshalb war auch der Blick durch einen Spiegel aus Metall etwas unscharf. Also wenn man eine Metallfläche geschliffen hat und sich da betrachtet hat, das Bild war damals noch unscharf. Die hatten vor 2000 Jahren nicht diese hochqualitativen Spiegel, wie wir heute. Wir sehen ja heute im Spiegel alles, ich sage jetzt mal, perfekt. Da gibt es keine Unschärfe, gar nichts. Die sind ja heute von daher perfekt. Das war damals nicht so. Man hat damals unscharf und nie so ganz deutlich gesehen wie heute. Also das Bild im früheren Spiegel war etwas verschwommen. Und das, aber es war auch damals schon seitenverkehrt. Nun wollen wir einmal hören, was die Bibel zum Spiegel sagt. Wir lesen dazu Jakobus 1, 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Das ist also ein Mann, der schaut sich im Spiegel an. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen ist. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Der Spiegel ist also ein Werkzeug, das uns ermöglicht, uns so zu sehen, wie andere uns sehen. Wie andere uns äußerlich beurteilen, also ich schaue in den Spiegel und dann sehe ich, aha, du hast da einen Flecken und da, dann sehen die anderen natürlich diesen Flecken auch und diese Runzeln sehen sie alles, die sehen das also auch so und ich sehe also, wie die anderen mich sehen. Wenn nun jemand das Wort Gottes hört, welche Sichtweise bekommt er dann vor Augen geführt? Was sehen wir dann, respektive welche Sichtweise bekommen wir dann, wenn wir das Wort Gottes hören oder lesen? Wie Gott uns sieht. Aha, das hier ist ein geistlicher Spiegel. Wenn wir in diesen Spiegel hineinschauen, dann sehen wir, wie Gott uns sieht. Das ist ganz wichtig. Wir sehen hier also die Sichtweise unseres Gottes. Das Wort Gottes zeigt uns, wie Gott uns sieht. Das Wort Gottes ist für uns der geistliche Spiegel. Hätte Saulus von Tarsus diesen Spiegel gefragt, diesen Spiegel hier, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Beste im ganzen Land? Ihr kennt ja die Geschichte. Die schönste, Saulus von Tarsus, war ja ein Eiferer. Wer ist der Beste im ganzen Land? Wisst ihr, was dieser geistliche Spiegel geantwortet hätte? Wer Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, bist du untadelig geworden, Saulus von Tarsus, und doch bist du der Erste von allen Sündern. Ho, der wäre erschrocken. Wenn der in diesen Spiegel geschaut hätte und es natürlich geistlich verstanden hätte. Dieser geistliche Spiegel zeigt dem fleischlichen Wesen erbarmungslos, wie hässlich es ist. Wenn wir hier hineinschauen, dann sehen wir erbarmungslos, wie hässlich wir sind. In diesem Wort erkennen wir unsere eigene Hässlichkeit, unsere eigene Sündhaftigkeit. Dies ist auch einer der vielen Gründe, warum wir viel lieber die Zeitung lesen als die Bibel. In der Zeitung lesen wir vieles, das scheinbar noch um einiges hässlicher ist als wir selber. Wenn wir die Bild-Zeitschrift lesen, ich hoffe, dass das niemand von euch nötig hat, sind wir mit uns selber doch sehr zufrieden. Man kann die Bild-Zeitung aufschlagen und da ist ein Skandal, da ist ein Amokläufer, da lesen wir etwas über den Zuhälter, was er da gemacht hat. Ach, ich bin doch noch ein ganz anständiger Bürger, wenn ich in die Bild-Zeitung hineinlese. Und deshalb lese ich die Bild-Zeitung so gerne. Und die Bibel, nein, das gibt so unangenehme Gefühle, wenn ich in der Bibel lese. Wir sind mit uns selber doch sehr zufrieden und fühlen uns sehr wohl dabei. Bei der Bibel ist das schon ganz anders. Was will uns nun Jakobus durch dieses Beispiel sagen? Der Hörer des Wortes, der Nichttäter des Wortes ist, sieht in den Spiegel, erkennt, wie Gott ihn sieht. Er sieht also, wie Gott, ich sehe, wie Gott mich sieht. In diesem Spiegel. Nämlich, dass ich unrein und sündhaftig bin. Jedoch diese Selbsterkenntnis vergisst er sogleich wieder. Warum? Wir kennen uns Menschen, wir sind Weltmeister im Verdrängungsprozess. Ja? Verdrängen, das können wir gut. Und wir haben gestern beim Kaffee noch ein bisschen darüber gesprochen. Es muss natürlich auch gesagt werden, dass die Verdrängung auch ein gewisser Schutz ist. Wenn wir gar nichts verdrängen würden, ich weiß nicht, was mit uns passieren würde, ob wir dann von einer Minute auf die andere in eine schwere Depression fallen würden. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass uns Gott mit der Zeit Dinge bewusst macht, die wir dann eben nicht mehr verdrängen sollten. Dann sollten wir uns dieser Sache stellen und nicht weiter verdrängen. Es gibt so ein ganz klassisches Verdrängungsbeispiel, wenn Gläubige 10, 20, 30 Jahre im Glaubensleben leben und immer versuchen, sich ganz auf den Herrn auszurichten, sie versuchen, mit dem Herrn zu gehen, sie versuchen, die Gesetze, die sie sich selbst gemacht haben, einzuhalten und merken dann, ich schaff's einfach nicht, ich schaff's nicht, ich komme nicht ans Ziel. Sie kapitulieren und sagen, es hat alles doch keinen Sinn, ich krieg das eh nie hin, aber wenn ich mich dann so mit den anderen vergleiche, dann muss ich sagen, ja, ich bin doch noch ein überdurchschnittlich guter Christ. Und dann hat man das ad acta gelegt, man hat das auf die Seite gelegt und sagt, ja, wenn es für die anderen reicht, dann reicht es ja für mich auch noch. Und dann hat man etwas Wichtiges verdrängt, nämlich diesen Prozess, der uns an einen ganz bestimmten Punkt führt, nämlich an den ganz genau gleichen Punkt wie Paulus, der einmal sagte, das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leib dieses Todes? Paulus kam an einen Nullpunkt, er kam beinahe in eine Verzweiflung hinein. Und an diesem Punkt kann uns Gott etwas ganz Neues schenken. Eine ganz neue Schau. Nämlich die Schau, nun aber ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, Herr Jesus, ich darf in dir sein und weil ich in dir bin und du in mir, das alleine ist der Grund, dass ich nicht verurteilt werde, nicht verdammt werde. Und dann gibt es Gläubige, die verdrängen diesen Prozess einfach. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Und vergleichen sich dann mit anderen und sagen, ja, ich bin noch ganz gut da. Die schlagen dann die geistliche Bildzeitung auf. Ja, Er vergisst die Selbsterkenntnis sogleich wieder. Er sieht, wie sündhaft er ist und vergisst es sofort wieder. Vielleicht sah er im Fernsehen oder in der Bildzeitschrift, dass ja die anderen noch viel schlechter sind als er und darum fiel es ihm auch leicht, diese Selbsterkenntnis, die so ernüchternd ist, wieder unter den Teppich zu wischen. Wann ist man eigentlich ein Täter des Wortes Gottes, wie das hier Jakobus beschreibt, indem man möglichst alle Gesetze vom Sinai einhält, indem man möglichst viele Gesetzeswerke tut? Genau das wird interpretiert, wenn man die Jakobusstelle oberflächlich liest. Viele Gläubige dachten schon, wenn ich das Gesetz nicht erfülle und möglichst viele gute Werke tue, dann bin ich nur ein Hörer und nicht Täter des Wortes. Sagt uns das die Jakobusstelle wirklich? Ist es nicht interessant und gleichzeitig erschreckend, wie oberflächlich wir das Wort Gottes lesen? Je nachdem, was wir für eine Brille anhaben, sehen wir die Inhalte des Wortes Gottes sehr verschwommen und in einem falschen Licht. Haben wir die Brille des Gesetzes an, dann sehen wir hier wieder eine Aufforderung, die uns ermahnt, möglichst viele Gesetzeswerke zu tun. Ansonsten bin ich kein Täter des Wortes. Viele seufzen dann schon wieder etwas, das ich nicht erfüllen kann. Für uns Menschen sind die Bilder in der Bibel wie die Bilder in einem matten Spiegel, in einem unscharfen Spiegel. Sie sind verschwommen und unscharf. Wir haben also Bilder in der Bibel, die schauen wir an und die sind vorerst einmal verschwommen. Wir können sie vielleicht nicht so recht interpretieren. Und dann ist wichtig, dass wir nicht nur dieses eine Bild anschauen, sondern dass wir auch ein anderes Bild anschauen in der Bibel, das vielleicht auch verschwommen ist, aber mit diesem zweiten und dritten und vierten Bild zusammen erkenne ich immer mehr, was eigentlich der wirkliche Körper ist. Wir lesen im Kolosserbrief, dass das Gesetz und die Feste und die Schlacht und die Opfergesetze und alle diese Dinge, dass das ein Schatten ist der künftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist der Christus. Mit anderen Worten, alle die Opfergesetze im Alten Testament, die Bilder, wie David gelebt hat, wie ein Josef gelebt hat, das sind alles Schattenbilder und der Körper selbst, der diesen Schatten wirft, ist der Christus. Mit anderen Worten, wir können in diesen Bildern immer mehr erkennen, wie der Christus wirklich aussieht. Ich meine jetzt geistlicherweise. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese verschiedenen Bilder anschauen und studieren. Wenn ich einen Schatten von meiner Hand projiziere an die Wand, einmal so, dann sehe ich 5 Finger. Und wenn ich ihn so projiziere, dann sehe ich eigentlich nur einen Finger. Und je nachdem, von wo ich die Hand anschaue, interpretiere ich die Hand etwas anders. Aber das zweite Bild, das Bild gibt uns Auskunft darüber, wie dick die Finger sind. Und das Bild gibt uns Auskunft, wie viele Finger ich habe. Und so ist es in der Bibel. Wir sehen Bilder von einer Seite, zweidimensionale Bilder. Und je mehr zweidimensionale Bilder wir sehen, desto mehr haben wir eine Ahnung, wie der Körper aussieht. Jesus sagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Das ganze Alte Testament zeigt uns auf, wie der Christus ist. Die unverständlichen Stellen in der Bibel müssen auch noch von einer anderen Seite her betrachtet werden, damit wir sie einigermaßen verstehen können. Nur so können wir immer mehr erahnen, was der Sinn Gottes ist. Anfänger in der Bibelerkenntnis sehen meist immer die moralischen Forderungen des Wortes Gottes und sind so nicht selten verunsichert. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Wir kennen das ganze Gesetz. Wisst ihr, was im Grundtext wirklich steht? Es steht nicht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Wisst ihr, was dort steht? Im Grundtext steht, du wirst nicht stehlen. Das ist eine Verheißung. In Christus Jesus ist diese Verheißung Ja und Amen. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Der gesetzlose Mensch, der sündige Mensch sieht zuerst einmal die Aufforderung und sobald wir in Christus sind, sehen wir, dass in Christus alles erfüllt ist. Wunderbar. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Schauen wir uns den Vergleich, den Jakobus hier macht, noch einmal näher an. Ein Mann schaut in den Spiegel. Er hört das Wort Gottes. Er erkennt, wie er beschaffen ist. Es wird deutlich, wie Gott seinen Zustand beurteilt. Römer 3,11. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Er nimmt diese Beschaffenheit wahr, aber vergisst sogleich wieder, wie er beschaffen ist. Die Selbsterkenntnis hat bei ihm keine Konsequenzen zur Folge. Also dieser Mann, der in den Spiegel schaut, erkennt, wie er beschaffen ist, und diese Selbsterkenntnis hat keine Konsequenzen bei ihm. Er nimmt seinen Zustand zur Kenntnis, fragt sich und Gott aber nicht, was er damit anfangen soll, was jetzt zu tun sei. Der Täter des Wortes hingegen ist betroffen und er fragt sich, wie er mit seiner Schuld fertig werden soll. Glücklicherweise bietet dieser Spiegel mehr an als nur die Hilfe zur Selbsterkenntnis. Wir wissen alle, dass nur das Wort Gottes die Schuldfrage befriedigend löst. Wer diese Lösung für sich in Anspruch nimmt, der ist ein Täter des Wortes Gottes. Die Lösung, die Gott uns anbietet. Jesus vergleicht den Menschen, der seine Worte hört und sie tut, mit einem Manne, der sein Haus auf einen Felsen baut. Wenn wir die Worte Jesu hören und sie tun, dann sind wir solche, die unser Haus auf einen Felsen bauen. Jeder Mensch baut in seinem Leben auf irgendeine Grundlage. Wer auf sich selbst und seine eigene Leistung baut, wird zu Schanden und hat längerfristig keinen Bestand. Jetzt aber die Frage, wann bauen wir wirklich auf den Felsen? Wann bauen wir auf den Felsen? Ich möchte Johannes 6,28 lesen. Johannes 6,28, da steht etwas ganz Erstaunliches. Ich lese vielleicht ab Vers 28. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Aha, diese Juden haben also erkannt, Gott hat Werke zuvor bereitet. Und jetzt ist noch die Frage, was müssen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Was ist unsere Aufgabe? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, er geht auf diese Antwort gar nicht direkt ein, sondern er sagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist sein Werk. Machen wir uns das Ganze wieder neu bewusst. Es ist sein Werk, dass wir an ihn glauben können. Nicht unser Werk. Und das ist auch eine ganz beruhigende Tatsache, weil wenn ich wissen darf, dass er in mir einen Glauben angefangen hat, dann sagt er in seinem Wort, dass er diesen Glauben auch vollenden wird. Und dann habe ich die Garantie, dass dieser Glaube vollendet wird. Wenn es auf meinen eigenen Glauben ankommen würde, dann würde ich irgendwann einmal Schiffbruch erleiden. Vielleicht in der Verfolgung oder wo auch immer. Was sagt unser Herr Jesus? Wer meine Worte hört und sie tut, haben wir gelesen, wird mit einem Manne verglichen, der sein Haus auf einen Felsen baut. Nein, also wir bauen dann auf den unerschütterlichen Felsen, wenn wir das tun, was er sagt. Und er sagt uns, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, der baut wahrhaftig auf einen Felsen und ist somit ein Täter des Wortes Gottes. Es gibt noch etwas anderes. Die Bibel hat den Gegenstand des Spiegels an eine hochinteressante Stelle hineingebracht, nämlich 1. Korinther 13, Vers 12. Wir wissen, 1. Korinther 13 ist das hohe Lied der Liebe. Die Liebe ist das Größte, die Liebe ist das, was bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Und ausgerechnet in dieses herrliche Kapitel setzt unser Wort Gottes diesen alltäglichen Gegenstand hinein. Ich lese ab Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, weil damals der Spiegel noch eine matte Scheibe war, Metallscheibe. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Solange wir noch den Fleischesleib an uns haben, erkennen wir stückweise, undeutlich und im Rätsel. Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass der Spiegel für uns noch matt und unscharf ist. Das ist für uns halt immer noch ein matter Spiegel, weil es hier viele Aussagen gibt, die wir heute noch nicht richtig verstehen können. Und trotzdem, je mehr wir diese unscharfen Bilder studieren, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr erahnen wir, wie der Körper, nämlich der Christus, wirklich aussieht. Eine der interessantesten, geheimnisvollsten Eigenschaften des Spiegels ist jedoch der Spiegel spiegelt die Wirklichkeit. Das heißt, er zeigt uns die Dinge verkehrt. Seitenverkehrt. In der falschen Reihenfolge. Was hat das uns zu sagen? Wenn der Spiegel uns die Dinge in der falschen Reihenfolge zeigt. Ich bin überzeugt, dass unser Gott diese Dinge vordergründig verkehrt zeigt, um das eigentliche Geheimnis zuerst einmal zu verbergen. Wir müssen lernen, die Dinge in der Heiligen Schrift von der anderen Seite her anzuschauen. Ich werde noch gleich sagen, wie das gemeint ist. Meist vergehen Jahre und Jahrzehnte in unserem Leben, bis wir das gelernt und begriffen haben. Viele Gläubige schauen alles von der spiegelverkehrten Seite an. Im Spiegel ist nämlich rechts links und links rechts. Habt ihr euch schon einmal darüber Gedanken gemacht, warum Hebräisch von rechts nach links geschrieben und Griechisch von links nach rechts? Die Hebräer schreiben von hier nach hier. Die Griechen und auch wir von hier nach hier. Und jetzt will ich euch noch etwas von der biblischen Orientierung sagen. In der Bibel ist Osten, hier ist Osten, ist in der Bibel vorne. Westen ist in der Bibel hinten. Norden ist in der Bibel links. Und Süden ist in der Bibel rechts. Ich weiß nicht, wer von euch das schon gewusst hat. Das kann man nachlesen im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Ich weiß jetzt die Stelle nicht gerade auswendig, müsste ich nachschauen, oder auch mit dem Tempel. Auf jeden Fall. Die Sonne geht im Osten auf und wenn man in Jerusalem ist das Zentrum der Welt, wenn man in Jerusalem ist, geht sie auf und dann geht sie nach rechts, nach Süden. Sie ist dann zwar da oben, aber eher rechts statt links. Auf der südlichen Halbkugel der Erde ist es natürlich anders. Aber Jerusalem ist ja der Maßstab. Das heißt, auch bei uns ist das so, die Sonne ist immer, wenn wir biblische Orientierung haben, nach Osten schauen, ist immer rechts um Mittag. Und dann geht sie runter, Abend hinten, und dann geht sie nach Mitternacht, und dann ist sie natürlich da unten, dann ist es stockdunkel, aber das ist auf der linken Seite. Das Alte Testament beginnt rechts, das heißt oben in der Höhe, in der Heiligkeit. Und dann wird von rechts nach links geschrieben und das Gesetz macht uns deutlich, wie wir nichts aus uns selber machen können und es geht immer weiter runter bis an den Punkt, wo wir aus dem Gesetz erkennen, ich, elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leib dieses Todes? Und nun kommt das Neue Testament. Jesus Christus erfüllt das gesamte Gesetz, schenkt uns seinen Glauben, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und dieser neue Zustand, diese neue Tatsache ermöglicht uns von links, nämlich von Mitternacht, wieder von links nach rechts wieder in den Mittag hineinzukommen. Mittag ist ein Bild auf die Vollendung, das lesen wir auch in der Bibel, habe die Stelle auch nicht auswendig im Kopf. Mittag ist ein Bild auf die Vollendung, dann geht es wieder zurück in die Vollendung, in die Heiligkeit hinein. Von links nach rechts. Und jetzt zeige ich euch einmal, was der Spiegel zeigt, ohne es umzukehren. Ich zeige euch, was alle sehen, die in den Spiegel schauen und nicht wissen, dass sie es umkehren müssen, damit sie die Wirklichkeit sehen. Was sagt uns das Gesetz? Ja, ich hoffe, ich finde die Stelle in Römer 3 oder 2, heißt es. Ich habe es hier leider nicht aufgeschrieben. Sonst muss ich es aus dem Kopf zitieren. Es heißt hier, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben, nämlich die Dinge des Gesetzes. Vielleicht findet das jemand von euch. Ja. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Auf jeden Fall heißt es da, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Nämlich die Dinge des Gesetzes, vielleicht steht es auch im Galaterbrief, kann auch sein. Jetzt, wie sehen wir das? Wir haben das Gesetz vor uns, was wir tun sollen und was wir nicht. Wir sollen Gott lieben, wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen den Sabbat halten, wir dürfen nicht Ehe brechen, wir dürfen nicht stehlen, wir dürfen und so weiter. Ihr kennt das alles, die Gesetze gehen ja noch viel weiter. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Jetzt sehen wir das von der spiegelverkehrten Seite an und dann ist das eine Aufforderung an uns persönlich. Wir müssen das tun. Habt ihr euch schon einmal gefragt, schade, dass ich die Stelle jetzt nicht auswendig habe, habt ihr euch schon einmal gefragt, warum hier nicht steht, die Menschen, die dies tun, werden durch diese Dinge leben? Es steht der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Ein Mensch hat diese Dinge alles getan. Jesus Christus hat sie alle erfüllt. ist das Leben schlechthin und weil er aber sich selber, seine Seele in den Tod geschüttet hat, wie wir in Jesaja 53 lesen, dürfen alle dieses herrliche Gottesleben, die ihm vertrauen, für sich in Anspruch nehmen. Dann plötzlich sehen wir das von der anderen Seite. Du, Herr Jesus Christus, hast das ganze Gesetz erfüllt und das, was du getan hast, darf ich für mich in Anspruch nehmen. Plötzlich sehen wir alles von der anderen Seite. Plötzlich sehen wir es nicht mehr spiegelverkehrt. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Ja, es heißt 3,18, vielleicht ist es 3,18. Wir wissen aber, dass alles, was durch das Gesetz gesagt ist, denen gesagt ist, die unter Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Das ist einfach die Aussage Gottes. So ist es, ist die Tatsache. Kann denn jemand diese Dinge so tun, dass er durch sie leben kann? Unmöglich, wir wissen es. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt, Römer 3,20. Dann können wir ja überhaupt nicht gerechtfertigt werden. Nein, wir wissen aus der anderen Sicht, einer, nämlich der Christus, hat diese Dinge alle für alle und getan und durch diesen einen dringt das Leben zu allen durch, 1. Korinther 15, 22. Durch das, dass wir sein Wirken für uns in Anspruch nehmen können, dürfen wir durch seine Taten leben. Wir lesen im Gesetz, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Müssen wir Gott Brandopfer darbringen, damit er zufrieden ist? Es scheint so, dass Gott von uns Blut fordert, um uns die Sünden zu vergeben. Er fordert von uns Blut. Im Alten Testament fordert er von uns Schafe, Böcke, Rinder, fordert er von uns, um die Sünden zu vergeben. Wenn wir mal nur die ersten 5 Bücher Mose lesen, dann wird uns das ganz deutlich. Und das jüdische Volk ist immer noch am Alten orientiert und sie sehen alles im Spiegel. Das müssen wir tun, den Sabbat müssen wir einhalten, die Opfer müssen wir darbringen, all das muss eingehalten werden, damit wir dadurch leben können. So sehen es heute noch die Juden und sie haben noch nicht erkannt, dass das alles spiegelverkehrt ist. Sie haben nicht erkannt, dass da ja einer alles gemacht hat und weil einer alles gemacht hat, dringt dann durch den Glauben das Leben in all diejenigen, die ihm vertrauen. Das haben sie noch nicht erkannt. Im Alten Testament heißt es, verflucht ist, wer am Holze hängt, 5. Mose 21, 23. Es genügt nicht, dass einer schon unausstehliche Schmerzen und große Schmach erduldet. Nein, dieser arme Kerl muss zu allen noch verflucht sein. Denken wir nur, ein Sterben am Kreuz oder an einem Holzpfahl war ein furchtbarer Tod. Und dieser muss nicht nur diese großen Schmerzen ertragen, nein, er muss noch verflucht sein. Der ganze Fluch, der auf uns gelastet ist, hat er auf sich gezogen, denn wer den Geboten Gottes ungehorsam ist, zieht den Fluch auf sich, 5. Mose 11, 28. Er hat allen Fluch in Segen verwandelt. Er hat den ganzen Fluch auf sich genommen, verschlungen, wenn man das so sagen darf, und es entsteht ein wunderbarer Segen daraus. Nehemia 13, 2 steht, er hat den Fluch in Segen verwandelt. In Hesekiel 18, Vers 4 heißt, wessen Seele sündigt, die soll sterben. Wer nur ein Gebot übertritt, ist das ganze Gesetz schuldig. Jakobus 2, Vers 10. Wer eine Frau ansieht und sie begehrt, hat schon Ehebruch begangen mit ihr in seinem Herzen. Hier sehen wir, die ganzen Aussagen der Bibel machen uns deutlich, dass wir absolut verlorene Sünder sind. Auch wenn wir nach außen hin noch nie einen Ehebruch begangen haben, nach außen hin, im Herzen sind wir alle schon längst Ehebrecher geworden. das dem Gesetz Unmögliche, nämlich dass der sündige Mensch zum Leben kommt. Der sündige Mensch, nicht die Sünde. Indem er die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllte und bewirkte, dass wir nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist wandeln. Er hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und dann heißt es an einer anderen Stelle, wer nicht gehorcht und alle Gebote tut, über den kommt das ganze Gericht Gottes. Oder das Gericht Gottes, 3. Mose 26, Vers 14. Hier sehen wir, aha, wenn du nicht alle Gebote einhältst, dann kommt das Gericht Gottes über dich. Und Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, dass wir nicht ins Gericht kommen, auch dann, wenn wir die Gebote Gottes nicht halten können. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. So kann ich die Liste beliebig fortführen. Ich möchte enden noch mit einigen Dingen, die gespiegelt sind. Wir schauen aufs Äußere. Und wir sind vom Äußeren beeindruckt. Und dabei meine ich nicht nur den Leib, sondern wir sind auch beeindruckt, welche Gaben einer hat, wie erfolgreich einer ist und so weiter, wie gut er sich präsentieren kann. Wir schauen auf das Äußere und merken oft nicht, dass das Geringere, das, was wir nicht so beachten, in den Augen Gottes eigentlich eine viel höhere Stellung hat. Paulus sagt in 1. Korinther 12, die zu schwächer scheinenden Glieder wird Gott einmal mit umso mehr Herrlichkeit krönen. Aha, die hier schwächer scheinen, wird er mit umso mehr Herrlichkeit krönen. Der Erste wird der Letzte sein. Der Verlust, Paulus achtet den Verlust, den irdischen Verlust als Gewinn. Und irdischer Gewinn achtet er als Verlust. Sehen wir hier die Spiegelung? Sehen wir die Spiegelung? Und wir leben noch immer in der verkehrten Welt drin, wo wir denken, ja, wenn ich reich werde, wenn ich gesund bin, dann ist das Gewinn für mich. Nein! Das, was ich hier für Gewinn geachtet habe, sehe ich aus geistlicher Sicht plötzlich als Verlust. Ich darf, oder die Ehrentitel, die Paulus hatte, dass er ein Pharisäer war, dass er ein Hebräer von Hebräern war, dass er dem Gesetz nach tadellos war, das achtete er alles für Verlust. Und was haben die Juden gesagt? Oh, der Paulus, wie konsequent der lebt, und das muss ja ein Gott wohlgefälliger Mann sein. Nein, das achtete er alles für Verlust, um Christus zu gewinnen. Ich suche nicht meine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das Törichte in der Welt ist weise vor Gott. Das Weise ist töricht. Und dann wieder eine Spiegelung. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Erkennen wir, dass in der Bibel ein Spiegel da ist. Und der zeigt uns alles verkehrt. Lernen wir, die Geheimnisse in der Bibel zu erkennen, indem wir sehen, aha, das ist ja verkehrt. In der Wirklichkeit ist das alles erfüllt. Das ist das Geheimnis des Spiegels. Und wer das Geheimnis des Spiegels begriffen hat, der schaut plötzlich in eine ganz andere Welt hinein. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort unglaublich reich ist. Dein Wort ist viel reicher, als wir denken. Gib Gnade, dass wir die Schätze deines Wortes, dass wir die immer mehr erforschen und erkennen dürfen. Lass du da uns immer mehr hineinschauen und lass du uns staunen über deine wunderbare Größe. Und Gnade und Liebe. Amen. Ich möchte nicht von euch gehen, ohne euch noch einmal die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Ja.
Eine Ergänzung. Also eins dieser Schlüsselworte heute Morgen war das Wort Dimension.
Mhm.
Wir leben ja in einer dreidimensionalen Welt.
Ja.
Höhe, Breite, Tiefe. Und der Spiegel ist zweidimensional.
Genau.
Ich sehe jetzt erstmal etwas, was eine andere Dimension mir vermitteln soll.
Ja.
Deswegen undeutlich.
Mhm.
Weil ich ja nur weniger Dimensionen
genau.
erkenne.
Mhm.
Aber Gott hat alle Dimensionen
genau.
geschaffen. Mhm. Also mindestens die Zeit ist ja eine weitere Dimension.
Genau.
Und da erkennen wir etwas durch die Weltraumfahrt, dass ein Raumschiff, wenn es unser Sonnensystem verlassen würde,
mhm.
eine andere Zeit hat.
Ja.
Die Zeit ist gebunden an Sonne und Erde.
Genau.
Wie bekannt.
Also,
und Jesus hat ja die Dimension Zeit verlassen bei der Auferstehung.
Ja.
Ist in eine andere Dimension mhm. gegangen.
Mhm.
Und nun kann ich das natürlich mit menschlichem Begriff
Richtig.
Nicht ja. erkennen.
Das,
und deswegen mhm. legt ein Gleichnis das andere mit aus. Mhm. Das ist auch ein Prinzip, die Bibel auszulegen. Welches Wort kommt an anderer Stelle auch nochmal vor?
Mhm.
Das sind dann die Parallelstellen,
mhm.
die ich herbeiziehen kann, um dieses eine Gleichnis zu erklären. Und das ist dann auch nochmal wichtig, dass ich mehr erkenne mhm. von dem wahren Körper.
Wenn wir nur schon hören, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, dann merken wir, diese Aussage überspringt ja die Zeit. Unser alter Mensch, wenn wir jetzt mal rein menschlich, zeitlich denken, der hat ja vor 2000 Jahren noch gar nicht existiert. So interpretieren wir das. Aber auf Golgatha endet alles Zeitliche und gleichzeitig beginnt dort alles Ewige. Jedes eigene Werk, jede eigene Leistung wird vor Golgatha kapitulieren. Unweigerlich, bei jedem, sei es bei Engeln oder Menschen. Jeder wird vor Golgatha kapitulieren und erst da, wenn er Golgatha verstanden hat, geht's rüber in die Ewigkeit. Weitere Fragen?
Wie tief sich Jesus gebeugt hat, das sehen wir an seinem Kreuz.
Mhm.
Und da habe ich in einer Auslegung gelesen, der Gehängte oder Gekreuzigte
mhm.
war ausdrücklich von Gott verflucht.
Verflucht ist, wer am Holz
hängt. Und selber, Jesus ist für uns verflucht worden.
Damit wir keinen Fluch mehr tragen müssen. Wunderbar, ja. Ja. Er hat ja dann gemäß Jesaja 53 seine Seele ausgegossen in den Tod. Also nach Golgatha. Das ist ja noch ein Geheimnis, was mit seiner Seele da passiert ist. Ich sehe in diesen drei Tagen, dass er zuerst einmal in einen Bereich kam, der vielleicht auch mit dem Schoße Abrahams verglichen werden kann, wo auch der arme Lazarus war, ein Paradies ein Stück weit. Und dann stieg er aber weiter hinab bis in den Scheol und dann bis in den Tod. Da gibt es ja in den Totenbereichen gibt es ja da ganz verschiedene Ebenen und die unterste Ebene ist der Tod selber und seine Seele ist da als Lösegeld hineingeflossen. Und was er da unten erlebt hat, können wir in Jona 2 lesen, als Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Was er da erlebt hat, diese Nöte, die er da durchgemacht hat, werden da noch einmal geschildert. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Ja?
Wir spiegeln ja viele Worte aus der Schrift auch völlig falsch.
Ja.
Das liegt daran, dass wir das kosmische Denken gar nicht gelernt haben, weil wir das gar nicht können.
Du meinst das göttliche Denken?
Wenn wir zum Beispiel lesen in der Schrift nur als Beispiel, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, dann mhm. denkt der Mensch automatisch an ein Haus. Das muss aber ein großes Gebäude sein.
Mhm.
Völlig falsch verstanden
Richtig.
Und völlig falsch wiedergespiegelt.
Ja.
Wenn wir nachts rausgehen und haben einen sternklaren Himmel
mhm.
mit Mond und allem und würden diesen Satz nochmal wiederholen, in meines Vaters Haus
mhm.
sind viele Wohnungen, kriegen wir ein völlig anderes Verständnis.
Ja.
Also wir spiegeln selbst manches völlig falsch.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Weil wir das kosmische Denken nicht können,
genau.
wir haben es nie gelernt.
Genau. Also wenn zum Beispiel Petrus sagt, wir sind lebendige Steine im Hause Gottes. Das heißt, unser Wesen ist einmal drüben in der Herrlichkeit, wie hier ein Stein, der in eine Wand eingefügt ist und zu diesem ganzen Haus Gottes gehört. Wenn wir das so anschauen, jetzt rein, wenn wir das nur irdisch anschauen, dann haben wir das Gefühl, oh nein, also nur irgendwie ein Stein in einer Mauer, das will ich nicht. Aber wir sind lebendige Steine. Wir bilden, durch unser Dasein bilden wir ein Bestandteil des gesamten Hauses Gottes. Wenn ich in eine wunderschöne Wohnung hineinkomme, das ist mir schon oft passiert, ich war mal in einer Villa drin, da war alles perfekt. Da bin ich da gesessen und die Gastgeber waren auch perfekt. Aber wisst ihr was? Ich habe mich nicht zu Hause gefühlt, weil ich hier keine Liebe gespürt habe. Zu Hause fühlen wir uns da, wo wir geliebt werden. Und wir sind einmal lebendige Steine, die vollkommen gemacht sind in der Liebe. Und das wird dann ein Wohnen, ich sag's euch, liebe Geschwister, ein Wohnen, das jegliche Vorstellung bei Weitem übertrifft.
Vom Eckstein getragen.
Vom Eckstein getragen, ja. Wunderbar. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass wir, wenn wir mit einer neuen Behausung überkleidet werden, dann ist das nicht einfach so ein Leib wie hier, sondern dann ist das ein Herrlichkeitsleib. Und vielleicht ist dieser Herrlichkeitsleib, den wir dann anziehen, sogar ein Wesen. Da gibt es ganz andere Dimensionen. Also wir müssen ein bisschen wegkommen, wie du sagst, von unserem rein irdischen materiellen Denken. Wenn wir uns das neue Jerusalem vorstellen, wo alles aus Gold und Kristall und Edelsteine ist, und wir zu stark daran hängen bleiben, an unseren irdischen Vorstellungen, was ein Stein ist, dann denken wir, ach da hat es mir zu viel Gold und zu viel Edelstein, ich hätte lieber ein bisschen Holz. Ja, also, versteht ihr was? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Also wir dürfen nicht zu stark an den irdischen Vorstellungen hängen bleiben. Vielleicht noch eine Frage?
Kein Auge gesehen.
Kein Auge gesehen, kein Auge.
Ja, wir haben gesprochen von dem Gesetz, wir können das Gesetz nicht hören.
Ja.
Trotzdem hat Jesus gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, ja, dass ihr euch untereinander liebt.
Richtig. Das ist das Hauptgesetz, und wenn wir uns diesem Hauptgesetz unterordnen, dann sage ich jetzt mal, genau, nur das und gar nichts anderes, dann kann es sogar sein, wenn ich aus der Liebe herauslebe, dass ich ein Gesetz übertrete, ein Gesetz des Sinai. Wenn es heißt, du sollst am Sabbat ruhen, oder? Das Gesetz des Sabbats. Das Gesetz des Sabbats ist für den Menschen gemacht, damit er sich erholen kann, damit er zur Ruhe kommen kann, damit er sich auf den Herrn besinnen kann. Wenn ich dieses Gesetz so stark einhalte, dass wenn jetzt jemand verunfallt ist oder krank ist und ich ihm die Hilfe entziehe und sage, ich muss den Sabbat einhalten, dann habe ich zwar das Gesetz des Sabbats eingehalten, aber das Gesetz der Liebe nicht. Und es gibt noch etwas. Im Gesetz steht geschrieben, wer den Gerechten verurteilt, das ist dem Herrn ein Greuel. Wer den Gottlosen gerecht spricht, das ist dem Herrn gerade nochmal ein Greuel. Das ist total gegen das Gesetz. Aber habt ihr schon mal gemerkt, dass unser Gott das gemacht hat? Den einzig Gerechten hat er zu Ungerechtigkeit gemacht. Seht ihr, was das für eine Ungerechtigkeit ist? Es ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass der einzig Gerechte zu Ungerechtigkeit gemacht wird. Und wir, die Gottlosen, werden gerecht gemacht. Himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber im Auge Gottes ist es die hundertprozentige Erfüllung des Gesetzes, weil es aus Liebe heraus geschehen ist. Und deshalb ist die Liebe das einzig Entscheidende und nicht die Einhaltung der einzelnen Gebote. Es gibt nichts Größeres als die Liebe. Und dann freue ich mich auch, wenn in der Nazizeit Deutsche die Juden versteckt haben und da kommen SS-Leute hinein und sagen, haben sie Juden versteckt? Und die sagen, aus Liebe zu den Juden, nein, wir haben keine versteckt, sie haben gelogen. Aber sie haben aus Liebe zu den Verfolgten haben sie gelogen. Dann freue ich mich sogar über sie. Ich sage jetzt mal über diese Lüge. Ich meine, wir müssen nicht lügen, um uns einen eigenen Vorteil herauszuholen. Und es gibt manchmal auch andere Möglichkeiten. Man kann auch die Wahrheit sagen und der Herr bewahrt Juden doch. Es gibt da verschiedene Beispiele. Aber wenn jetzt einer wirklich hier diesen Leuten nicht die Wahrheit gesagt hat, um Menschenleben zu retten, dann ist das für mich höher zu gewichten, weil es aus Liebe heraus gemacht hat, als die Tatsache, dass er nicht in Wahrheit, der Gestapo nicht die Wahrheit gesagt hat. Die Liebe ist das Höchste. Und der Liebe haben wir uns zu unterordnen und nicht einzelnen Geboten. Wenn wir aus Liebe heraus leben, dann erfüllen wir das Gesetz Gottes. Immer. Immer. So, ich möchte euch alle noch segnen. Lieber Vater, ich danke dir für diese Tage, die du hier geschenkt hast, die Gemeinschaft der Liebe, der Freude. Und du siehst jedes Einzelne, das hier ist. Ich möchte dich bitten, dass du jedes segnest und erfüllst mit deinem Geist, erfüllst mit deinem wunderbaren Frieden und schenkst, dass jedes erkennen darf, wie herrlich es ist, aus der Gnade heraus zu leben. Aus der Gnade heraus für die Liebe, die das Größte ist. Herr, in deinem Namen segne ich jedes Einzelne hier im Raum. Amen. Amen.